Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, o
In jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Los sei dir, Christus.
Liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder hier und verbunden über Radio Horeb. Wer die Augsburger Allgemeine liest, wird sich erinnern, dass in dieser Woche, ich glaube es war am Dienstag, auf der Titelseite folgende Überschrift zu lesen war: Dem Florian fehlen die Jünger. Sie werden lachen, aber im ersten Augenblick habe ich tatsächlich gemeint, meinen die mich? Und sind die vielleicht draufgekommen, dass mich das Thema Jüngersein in letzter Zeit, in den letzten Wochen, Monaten tatsächlich ziemlich beschäftigt. Aber ich habe sehr schnell kapiert, dass mit dem Florian, nimm dich nicht so wichtig, nicht ich gemeint bin, sondern mein Namenspatron. Und mit den Jüngern nicht die Jesus-Schüler, sondern die Feuerwehrler, die Florians-Jünger. Aber beiden, der Kirche und der Feuerwehr, ist es gemeinsam, dass sie Jünger brauchen, mehr. Und was ein Florians-Jünger ist, das wissen wir. Aber was ein echter Jesus-Jünger ist, darüber sollten wir immer wieder mal nachdenken. Denn schließlich sind wir es ja schon geworden. Mehr werden seit der Taufe. Ein Jünger Jesu, klar, glaubt an Jesus Christus. Er kann, wie Edith Stein, sagen: Ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Und Jesus Christus ist die Wahrheit und er ist der Weg, er ist das Leben. Und an ihm möchte ich mich halten, an ihm möchte ich mich orientieren. Und ein echter Jünger Jesu glaubt an Jesus Christus, er glaubt an den Vater, er glaubt an das Wirken des Heiligen Geistes, der von beiden ausgeht. Er liebt den dreifaltigen Gott, lässt sich von ihm prägen, lässt sich von ihm führen, lässt sich von ihm was sagen. Und die Gemeinschaft mit ihm, die sucht er beständig im Gebet, in der Mitfeier des Gottesdienstes, wo er dann nicht auf die Uhr schaut, wie lange dauert es noch, sondern es ist eine Freude, in der Gemeinschaft mit dem Herrn zu sein, im Gottesdienst, im Gebet, aber auch im Lesen der Heiligen Schrift. Er liebt auch die Kirche und er geht im Alltag diesem großen Gott nach, sucht ihn und ist beständig Jünger und bleibt es sein ganzes Leben. Das ist das Erste, Gott lieben. Das Zweite: So wie er Gott liebt, so liebt er auch den Nächsten, wie sich selbst. Die Selbstliebe als Maßstab für die Nächstenliebe. Wer Gott liebt, der kann nicht sagen, das reicht jetzt und der Nächste ist mir wurscht. Nein, er schaut den Nächsten an mit den Augen, wie Gott den Nächsten anschaut. Gottes- und Nächstenliebe. Das ist es, was einen Jünger Jesu auszeichnet. Und das Dritte, und auf das will ich jetzt hinaus am heutigen Studientag, das Dritte ist, ein Jünger Jesu kümmert sich darum, dass auch andere zu Jüngern werden. Dass auch andere dieses große Geschenk, was ihn so erfüllt, nämlich Gott lieben zu dürfen, Gott kennen zu dürfen, an Gott glauben zu dürfen und ihn immer mehr zu suchen, dass auch andere diese Erfahrung machen dürfen und dass sie ebenfalls wie er Nächstenliebe üben und sich selber natürlich achten. Also ein echter Jünger kümmert sich auch um das Dritte, nämlich dass andere zu Jüngern werden. Wir haben es gerade im Evangelium gehört. Der Auftrag des auferstandenen Herrn am Ende des Matthäusevangeliums ist er aufgeschrieben. Matthäus 28, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Und dieses macht alle Menschen zu meinen Jüngern ist eingerahmt von drei weiteren Aufträgen, drei weiteren Zeitwörtern, Verben, nämlich die drei Verben geht, lehrt, tauft. Im Zentrum, das kann man grammatikalisch nachweisen, das brauche ich jetzt nicht aufzeigen, das können Sie nachlesen. Im Zentrum steht tatsächlich, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Man könnte so sagen und übersetzen, indem er geht, indem er lehrt, indem er tauft, geschieht das mit dem Jüngermachen. Bleiben wir doch mal bei diesem Gehen stehen. Also nicht stehen bleiben, sondern gehen. Gehen heißt, wenn er das uns aufträgt, dass wir nicht auf eigene Faust losmarschieren, dass wir nicht im eigenen Interesse gehen und so mit eigenem Sinn und ja mit einer eigenen Botschaft. Nein, er schickt uns. Ich bin ein Gesandter. Ich gehe in seinem Auftrag, nicht in meinem eigenen. Was ist das entlastend, das zu wissen? Ich gehe in seinem Auftrag, nicht im eigenen. Und es gibt sogar Geschichten in der Heiligen Schrift, wo sich solche, die einen Auftrag bekommen, anfangs wehren. Jeremia, der zum Beispiel sagt, ich bin doch noch so jung. Nein, er muss gehen. Der Jona, wie er sich sträubt. Nein, er muss gehen nach Ninive. Also, ich kann immer sagen, ich gehe in seinem Namen. Er schickt mich. Ich gehe nicht auf eigene Faust. Das heißt aber auch, ich darf Werkzeug sein. Ich darf ihm zur Hand gehen. Ich darf ihm meine Stimme leihen. Was glauben Sie, was das für mich für eine Erleichterung ist, zu wissen? Ich darf ihm meine Stimme leihen. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass ich jetzt das meine Gedanken sage, sondern dass es seine Gedanken sind. Das ist auch anspruchsvoll. Das heißt, ich habe ein Hörender zu sein und zu bleiben. Herr, was willst du jetzt durch mich sagen? Will heißen, es geht auch darum, sich vom Herrn führen zu lassen, von seinem Geist führen zu lassen, um das Wirken seines Geistes zu beten und sich dafür zu öffnen und sensibel für das Wirken und für die Einflüsterung des Geistes zu sein. Der Herr geht mit, ich gehe auch nicht allein. Er sagt am Ende des heutigen Evangeliums, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Also ich gehe nicht auf eigene Faust los, ich lasse mich von ihm führen, ich höre auf ihn und ich bin im Dialog mit ihm und er mit mir. Und wenn er sagt, geh, dann darf ich wissen, dass er längst schon vorausgegangen ist zu dem, der sehnsüchtig ist. Ich bin's ja auch. Ich bin also zu einem gesandt oder zu einer gesandt, die genauso sehnsüchtig ist wie ich. Vielleicht zeigt sie es nicht so, wie ich das zeige oder wie ich das spüre. Aber ich gehe zu jemandem hin, der genauso wie ich Sehnsucht hat nach Sinn, nach Erfüllung, nach Glück, nach einem Ziel im Leben, nach Wahrheit, nach dem, was schön ist und gut ist. Er ist letztlich unausgesprochen oder ausgesprochen auf der Suche nach Gott und Gott ist schon vorausgegangen. Das steckt für mich drin in dieser Aufgabe zu gehen, aufzubrechen. Hinzugehen. Das Zweite, mit dem ich weitermachen möchte, ist jetzt nicht Taufe, obwohl das als nächstes käme, sondern ich mache weiter mit dem Wort lehrt. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und zwar so, das steht jetzt zwar so direkt nicht drin, aber das haben wir heute Vormittag intensiv miteinander besprochen, dass wir uns selber eingestehen, dass wir ja selber der Evangelisierung bedürfen. Also mit der Selbstevangelisierung anfangen, aber auch weitermachen. Die ist ja nie abgeschlossen. Wir bleiben Jünger. Und das heißt, einer, der noch jünger ist, also jung ist und noch wachsen darf im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, in der Beziehung zum Herrn, in der Erkenntnis darf, älter werden darf, um einmal das Vollalter Christi, sein Niveau, seine Höhe zu erreichen. Ich bleibe ein Schüler, ein Lernender Jesu, ein Suchender. Und wer in dieser Einstellung hingeht, der bewahrt sich und den anderen davor, dass er so in dieser Haltung des Überheblichen oder des von oben herab dahin geht. Da geht schon schief. Gemeinsam versuchen, sich der Wahrheit zu nähern, der Wahrheit entgegenzustreben. Lehren in einer Haltung, die, wie es Professor Riedl sagte, verstehen will und Verständnis sucht. Dialog heißt aufeinanderhören, und zwar ehrlich, und heißt im Aufeinanderhören auch auf das hören, was wahr ist, auf Gottes Stimme hören. Und wissen, der, der wachsen lässt, das bin nicht ich, das ist Gott. Wir können nicht andere bekehren, wir können uns selber bekehren und der andere kann sich bekehren. Und Gott ist es, der Bekehrung ermöglicht. Und wir dürfen Werkzeug sein. Und von dem reden, wovon das Herz voll ist, das soll man schon tun. Und zwar klar, offen, mutig, hinhörend. Und vor allem auch vorleben, was unsere Überzeugung ist. Nicht nur reden, vielleicht geht es mit dem Vorleben an. Es muss auf alle Fälle immer einhergehen. Und das Ganze in einer liebevollen Aufmerksamkeit für das, was den anderen umtreibt. Das erfordert Bescheidenheit, Demut, Geduld. Es war von der Predigt mit Engelszungen die Rede. Ich würde es ergänzen und sagen, predigen mit Engelsgeduld. Miteinander reden, aufeinander hören, miteinander einen Weg gehen mit Engelsgeduld. Bezeugen, wovon das Herz voll ist, in Wort und Tat, was der Herr uns geboten hat. Das zum Thema Lehren. Und schließlich ist da von der Taufe auf den dreifaltigen Gott die Rede. Tauft im Namen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jünger Jesu wird man durch die Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, dessen Besiegelung die Taufe ist. Aber die Taufe ist in aller Regel nicht der Endpunkt. Für die meisten von uns steht die Taufe am Anfang unseres irdischen Lebens, auch bei mir, einen Monat nach meiner Geburt. Was in der Taufe Großes, Ungeheures geschieht, der Römerbrief Kapitel 6 formuliert, was da Großes geschieht, das gilt im Leben, im Laufe eines Lebens einzuholen, umzusetzen, reifen zu lassen. Jünger bleibt man und wird man immer mehr, indem man sich nach dem Wort des Herrn richtet, versucht es Stück für Stück in alle Bereiche des Lebens umzusetzen. Und da gibt es bestimmt noch viele Bereiche, die sozusagen noch blinde Flecken sind, wo das Wort des Herrn noch gar nicht so richtig umgesetzt ist. Und es freilich weiter sagen. Taufe heißt, ich steige oder werde hineingestellt in das Leben mit dem dreifaltigen Gott. Ich darf Christus anziehen als Gewand. Ich bin hineingestellt in die Gemeinschaft derer, die an ihn glaubt, die getauft ist, in die Gemeinschaft der Kirche. Ich empfange die Kraft, die Fülle des Heiligen Geistes, sein Siegel. Und der Geist Gottes lebt in mir und wirkt durch mich. Taufe heißt, ich habe Anteil an Christus. Ich habe Anteil an seinem Prophetentum, an seinem Königtum, an seinem Priestertum. Mein Heimatpfarrer hat den neu getauften Kindern immer so eine Königskrone aufgesetzt, um deutlich zu machen, welche Würde der, der getauft worden ist, empfangen hat. Christus. Er ist ein Christ geworden. Anteil am Priestertum heißt, ich habe Anteil an dem, was wir zunächst einmal von den Priestern so erwarten und sehen. Vielleicht waren Sie auch bei dem Seminartag vor fast 2 Wochen mit James Mellon da in St. Georg oder verbunden über Radio Horeb. in seinem Buch Divine Renovation, wenn Gott sein Haus saniert, formuliert James Mellon eine andere Definition von Klerikalismus. Wenn wir das Wort Klerikalismus hören, denken wir vielleicht an Priester, die überheblich sind, die ständig nur herausstellen, dass sie Priester sind und nicht so sehr an die Schäfchen denken oder was weiß ich. Er hat eine andere Definition. Er sagt, Klerikalismus ist, ich sage es mal mit meinen Worten, wenn man das, was man in der Taufe geworden ist und was man als Auftrag bekommen hat, sozusagen den Priestern zuschiebt, allein den Priestern zuschiebt oder den Spezialisten. Also das mit der Mission, das mit der Weitergabe des Glaubens oder das mit dem allzu fromm sein, das lassen wir mal den Spezialisten über. Ich bin ja bloß ein ganz normaler, einfacher Christ. Das ist Klerikalismus. Wenn man liest, was der heilige Apostel Paulus über das, was die Taufe bewirkt und was sie nach sich zieht, schreibt, dann würde ich sagen, gilt es für uns alle, auch für mich, dass wir noch viel Luft nach oben haben, einzuholen, was die Taufe bewirkt und einfordert. Geht, lehrt, tauft und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. So der Auftrag des auferstandenen Herrn am Ende des Matthäus-Evangeliums. Liebe Schwestern und Brüder, Jünger und Jüngerinnen sind gefragt. Ich glaube, es gibt viele und es geht darum, es immer mehr zu werden und andere dazu zu machen. Wenn andere nach unserem Glauben fragen, das war die Ausgangsfrage unseres Studientages, geben wir Antwort auf diese Frage durch unser Jüngersein, durch unser Zeugnis in Wort und Tat. Und schauen wir dabei auf eine ganz besondere Jüngerin. Erlauben Sie mir, wenn ich das am Ende der Predigt noch sage und anfüge. Neulich bin ich über ein Augustinus-Wort gestoßen, wo Augustinus sagt, dass Maria nicht nur Mutter des Herrn ist, sondern auch seine Jüngerin. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, es ist noch bedeutsamer, dass sie Jüngerin Jesu ist, als dass sie seine Mutter ist. Ich traue mir das allein nicht sagen, aber der Augustinus sagt es. Maria, die erste und große Jüngerin des Herrn, die uns vorangeht beim Jüngersein, die für uns eintritt im Himmel und die uns ein gutes Beispiel gibt. Und die Papst Franziskus am Ende seines großen Dokuments Evangelii Gaudium so anspricht und so zu ihr betet. Maria, Stern der neuen Evangelisierung, hilf uns, dass wir leuchten im Zeugnis der Gemeinschaft, des Dienstes, des brennenden und hochherzigen Glaubens, der Gerechtigkeit und der Liebe zu den Armen, damit die Freude aus dem Evangelium bis an die Grenzen der Erde gelange und keiner Peripherie sein Licht vorenthalten werde. Mutter des lebendigen Evangeliums, Quelle der Freude für die Kleinen, bitte für uns. Amen.